Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema Social Media und warum das überhaupt wichtig ist für die moderne Healthcare-Kommunikation. Und darüber reden wir mit Samira Musa, Beraterin für Patientinnen und Patientenkommunikation von Healthy Content Sick Ideas. Hallo Samira.
Hallo Hanna, danke für die Einladung.
Schön, dass du wieder mit uns sprichst oder mit mir. So, jetzt heißt es ja moderne Healthcare-Kommunikation. Ich denke mal, weil Stichwort Social Media, geht dann überhaupt noch Healthcare-Kommunikation ohne Social Media?
Also ich meine, gehen tut es natürlich schon noch, ne? Und man sieht es auch noch. Und also Social Media sollte aber ein Bestandteil von Healthcare-Kommunikation sein. Mhm. In den allermeisten Fällen. Ich sage mal, es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn man sich wirklich an eine sehr, sehr alte Zielgruppe zum Beispiel richtet, dann ist es sicherlich nicht die Priorität, da jetzt auf Social Media unterwegs zu sein. Aber ich sage mal, perspektivisch werden wir ja auch alle jetzt immer älter. Das heißt, mhm, die Leute, die an Social Media gewöhnt sind, altern ja mit. Ne? Mhm. Und das ist das Gute, wenn wir jetzt anfangen, spätestens in, sage ich mal, 10 Jahren sind die, die jetzt 50 sind, dann auch die Altersgruppe, die man vielleicht jetzt momentan noch nicht so gut über Social Media erreicht. Also auf jeden Fall machen, würde ich sagen.
Okay. Ich habe ja mit Nico Renner von Roche geredet. Der hat gemeint, dass manche Patientengruppen auch so 60, 80 tatsächlich auf Facebook zum Beispiel sind.
Durchaus. Ja, mhm, ja. Also durchaus. Ne? Auf Facebook hat man dann manchmal die Situation, dass es dann geschlossene Facebook-Gruppen sind. Die sind mhm, super aktiv. Das ist dann rechtlich ein bisschen schwierig, weil das sind deren Gruppen sozusagen, mhm, die sind geschlossen. Ne? Und das möchte ich auch irgendwo respektieren in meiner Arbeit und sagen, das ist euer Safe Space. Bleibt mhm, ihr mal da drin. Aktiv sind sie auf jeden Fall. Ja, und es gibt auch so Foren, so Internetforen, mhm, ganz aktive. Also das ist wirklich irre zu sehen. Ne?
So, jetzt, ich bin eine Generation, ich habe noch mitbekommen, wie Facebook gemacht worden ist. Da gab es noch so Poke, da konnte man sich irgendwelche so Sachen hin und her schicken und so. Also, so, wo es noch so ganz am Anfang war. Du gehörst noch einer anderen Generation an, also du hast nochmal die Weiterentwicklung erlebt. Wie würdest du es dann so kurz einordnen für uns? Wie hat sich denn Healthcare-Kommunikation auch mit Patientinnen und Patienten auf Social Media entwickelt? Und wo stehen wir jetzt?
Mhm. Also den Einstieg kann ich ja eigentlich erst geben, seit ich selber eine chronische Krankheit habe. Das war vor 10 Jahren, dass ich mit MS mhm, diagnostiziert wurde und angefangen habe, Social Media in diesem Kontext zu wissen. Davor kann ich es halt wirklich nicht sagen, weil davor war es einfach nicht relevant für mich. Ne? Als ich angefangen habe, Social Media zu nutzen, um auch mich über meine Krankheit zu informieren, waren Blogs noch sehr wichtig. Also so mhm, 2013, 14 gab es durchaus noch einige Blogs. Es gab damals auch schon so 1-2 Pharmaunternehmen, die angefangen haben, so Patientengeschichten zu erzählen auf ihren Patientenwebsites. Und dann ist das irgendwann so, ich würde sagen 2017, als auch ich meinen eigenen Account gemacht habe, da ist irgendwas losgegangen. Ja, also ich weiß, ich hatte damals bei meiner ersten Kampagne 400 Facebook-Follower. Ich war nämlich auch erst nur Bloggerin und auf Facebook. Und mhm, da hatte ich meine erste Kooperationsanfrage für einen relativ großen Videodreh auch zum Welt-MS-Tag. Und ab da ging es, sag ich mal, mit meiner Content-Creator-Karriere auch los, weil plötzlich kamen immer mehr Kooperationsanfragen von Pharmaunternehmen. Und gleichzeitig sprossen überall, vor allem noch auf Facebook, aber auch auf Instagram, immer mehr Accounts dann so nach und nach aus dem Boden. Und die Communities werden noch immer größer. Ne? Also am Anfang hatte man immer schon zum Beispiel eine sehr aktive Diabetes-Community, einfach weil das natürlich viele Menschen auch betrifft. Ne? Mhm. Multiple Sklerose ist jetzt mittlerweile total groß, viele Autoimmunerkrankungen, also mittlerweile auch sehr, sehr viele Rare Disease und auch Frauenerkrankungen, also alles, was so Endometriose ist zum Beispiel, ist ein Riesenthema. Mental Health, unglaublich groß und präsent jetzt gerade auf Social Media. Dann kommt natürlich TikTok dazu. Ich muss sagen, also mein Kanal ist Instagram, den ich liebe, und ich habe auch einen Podcast. TikTok ist für mich so ein bisschen Stiefkind. Ich mache es, weil ich es beruflich natürlich mich damit mhm, auskennen muss. Ich bin selber wirklich kein Fan von der Nutzung von TikTok. Aber da hat man natürlich nochmal irgendwie, braucht man nochmal krassere Aufhänger, kürzere Messages, mhm, muss irgendwie nochmal triggernder sein. Also wir brauchen es irgendwie schon immer kürzer und wir brauchen es irgendwie auch immer schwarz-weißer, habe ich so das Gefühl, ne,
Okay.
in der Kommunikation. Und sicherlich auch irgendwo in solchen Health-Themen, jetzt nicht, wenn wir von Pharma- und Patientenkooperation reden, weil da einfach nur so ein Claim rauszuhauen, zu sagen, wenn diese fünf Dinge auf dich zutreffen, dann hast du Depression. Das macht natürlich niemand in der seriösen Zusammenarbeit. Aber in der Art und Weise, wie Patienten und Patientinnen Social Media nutzen, geht es schon in die Richtung, dass Content irgendwie schon gefühlt immer ja, krasser irgendwie wird.
Wie schätzt du das ein? Weil das hat ja auch ganz schöne Risiken, wenn es so schwarz-weiß ist.
Ja, auf jeden Fall. Das hat große Risiken und wir hatten ja im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass es gut wäre, irgendwie ein Gütesiegel zu entwickeln für Content von Patienten für Patienten. Und klar, also an der Stelle müssen wir Patienten und Patientinnen nicht nur, sage ich mal, guten Content bieten, sondern wir müssen sie auch dazu befähigen, Social Media selber sicher nutzen zu können. Also ich sage immer, Health Literacy funktioniert nicht ohne Social Media Literacy. Also du musst wissen als Patient, wie du Social Media sicher nutzen kannst. Und wenn jemand dir sagt, wenn A zutrifft, dann hast du B, dann sollten alle Alarmglocken bei dir schrillen. Ne?
Ja, doch, finde ich auch. Jetzt haben wir ja den Titel dieser Folge Moderne Health-Kommunikation genannt. Was ist denn überhaupt modern? Also bin ich ein bisschen drüber gestolpert.
Moderne Healthcare-Kommunikation bedient sich natürlich auf jeden Fall der Möglichkeiten, die es gibt. Das würde ich sagen. Also der modernen Möglichkeiten, die wir haben zu kommunizieren. Und da ist dann natürlich auch, spielt auch künstliche Intelligenz da eine Rolle. Ne? Also da spielen die verschiedensten Social-Media-Kanäle eine Rolle. Moderne Healthcare-Kommunikation richtet sich auch jeweils an die Zielgruppe und welche Medien die genau nutzen, ne, die in der Indikation unterwegs sind. Und die geht natürlich auch irgendwie so ein bisschen weg vom Analogen und hin zum Digitalen, weil das ist nun mal die Welt, in der wir leben.
Okay, jetzt würde ich gerne nochmal deinen kritischen Punkt wegen TikTok aufnehmen, ne? Wenn gerade auch so Pharmaunternehmen da auch rein wollen, natürlich, weil bei TikTok gerade Jüngere sind, du sagst auch ganz andere Bespielungen von Inhalten. Könnten da Pharmaunternehmen auch so ein bisschen, sagen wir mal, jetzt sogar mal positiv beeinflussen, dass man sagt, okay, wenn du A hast, hast du B, dass die da ein bisschen reingrätschen und dann vielleicht auch vermitteln? Ist das denkbar?
Sicherlich, ne? Also auf jeden Fall. Und ich finde das auch immer großartig in Pharmaunternehmen, sich wirklich auch dieser, sage ich mal, gesellschaftlichen Rolle und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Denn ich meine, im Rx-Bereich, das wissen wir alle, geht es sowieso nicht darum, irgendwelche Medikamente zu bewerben. Das Marketingbudget ist aber da, dann lass es uns doch für etwas nutzen, was PatientInnen wirklich bildet und empowert. Und da bin ich die größte Freundin von, das zu machen. Und es ist mir auch, dann, da kommt dann eben auch meine persönliche, sage ich mal, Geschichte mit rein, dass ich sage, bitte, bitte, helft den Leuten. Ne? Es geht nicht darum, dass ich eine Pille schlucke oder mir eine Spritze setze als Patient oder Patientin. Und Zugang zu haben zu guten Informationen, zu schön gestalteten, hochwertigen Inhalten, das ist auch irgendwo eine Wertschätzung mir als Patientin gegenüber. Und ich glaube, da gehört dazu, dass man mit Patient Creators arbeitet. Dazu gehört auch, dass man mit Med Creators arbeitet, also mit medizinischen Influencern zusammenarbeitet, die das Ganze, sage ich mal, auch an die breitere Masse herantragen, und also generell unsere Gesellschaft aufklären. Ne? Wir vergessen am Ende, ich glaube, 50% der Deutschen sind chronisch krank. Also jede zweite von uns ist Patient, ist Patientin. Ne? Das heißt, die große Gesellschaft aufzuklären, macht durchaus auch Sinn. Und da kommen dann eben zum Beispiel so reichweitenstarke Med Creator auf jeden Fall auch ins Spiel.
Das klingt ja schon nach sehr großen Aufgaben. Würdest du sagen, dass die Pharmaunternehmen das auch wirklich schon verstanden haben, dass die da auch eine tragende Rolle haben dabei bei diesem ganzen Prozess, Aufklärung, Zusammenarbeit mit Patientinnen und Patienten, Anlaufstelle zu sein, den Raum, das hattest du ja in der ersten Folge gesagt, so einen Raum zu bieten.
Mehr auf jeden Fall, doch. Also,
Ja.
wie sagt man so schön, Credit where credit is due. Also, das sehe ich schon bei vielen Unternehmen, natürlich nicht bei allen, aber es gibt dann auch ganz, ganz große Vorreiter, die wirklich sehr viele Patienten-Events veranstalten, die sehr viele, ja, sage ich mal, welcher ausgestaltet auch immer, Get-togethers von Patienten veranstalten, wo wirklich voneinander gelernt wird und in den Austausch wird. Und ja, das sind natürlich auch die Patientenorganisationen, die hier die unsere Stimmen laut machen. Und das ist ganz spannend, weil ich erinnere mich noch an den Anfang meiner eigenen, sag ich mal, Patient-Creator-Karriere. Da haben sich die Patientenorganisationen und die Patient-Creator noch so ein bisschen, vorsichtig beäugt, sage ich mal. Es war jetzt nie böse oder so, aber man hat schon so ein bisschen geguckt, was machen die, was machen wir? Laufen uns jetzt die Patient-Creator den Rang ab irgendwie? Und das ist halt total wichtig zu sehen. Lasst uns doch alle zusammenarbeiten. Ne? Denn Patientenorganisationen bieten natürlich eine wahnsinnig wichtige Anlaufstelle und haben auch einfach einen viel größeren politischen Impact, als ich jetzt hier mit meinen 10.000 Instagram-Followern. Ich habe sicherlich einen Impact, ne? Und einen anderen, weil ich zum Beispiel damit durchaus medialer bin, ja, also irgendwie mal ins Fernsehen, mal im Radio und so weiter bin. Aber es funktioniert natürlich nicht ohne die Patientenorganisationen, die auch schon seit Jahrzehnten da wirklich eine wichtige Arbeit leisten.
Jetzt bist du ja aktiv seit 7 Jahren dabei. Das ist ja an sich, wenn man es jetzt mal so überschlägt, gar nicht so eine lange Zeit. Und da hat sich ja innerhalb dieser 7 Jahre schon so viel weiterentwickelt. Dann gibt es natürlich immer noch mal neue Social-Media-Kanäle, andere so Sachen. Was meinst du denn, wenn du jetzt von dem Punkt aus gehst, wo du jetzt gerade stehst, bist, auch im Hinblick auf Patientenorganisationen, appellierst daran, dass man mehr zusammenarbeitet? Wo meinst du, kommt das hin? Wohin entwickelt sich das?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass jedes Pharmaunternehmen gar keine Kommunikationsmaßnahmen mehr Richtung Patienten macht, ohne mit Patienten zusammenzuarbeiten. Ne? Wirklich, sage ich mal, ich will gar nicht sagen feste Teams, aber so feste, flexible Teams hat, die sich durchaus ein bisschen immer ändern, sodass immer mal ein paar neue Leute auch dazukommen, die neue Blickwinkel mit reinbringen und mit denen gemeinsam wirklich die Kommunikation übers Jahr hinweg geplant wird. Also, dass man da ein Advisory Board hat, was regelmäßig stattfindet. Und ich sage mal, einmal im Jahr ist vielleicht auch ein bisschen wenig, sich einmal im Jahr für 3 Stunden zu treffen. Ne? Durchaus kann man sich gut alle 3 Monate zusammensetzen, fragen, welche Themen sind jetzt aktiv. Man kann sich wunderbar anschauen, welche Kommentare sind denn auf unseren Social-Media-Aktivitäten passiert. Man kann anhand dieser Kommentare weitere Kommunikationsansätze entwickeln. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Es geht bei einigen Unternehmen schon in diese Richtung. Ich wünsche mir nur, dass es mehr Unternehmen werden. Denn es gibt doch immer noch das ein oder andere Unternehmen, mit denen ich spreche und die sagen, ja, mit Patienten geredet haben wir noch nie. Und dann frage ich mich doch, aber für wen macht ihr denn dann eure Medikamente? Also interessiert euch das gar nicht? Ja, doch, wäre schon mal ganz spannend, aber dürfen wir nicht. Habt ihr denn schon mal überlegt, wie es gehen würde? Ja, wissen wir. Naja, also ich meine, da bleibt man dann auch irgendwann zurück, ne? Weil alle anderen fangen jetzt an, es zu machen. Und aus einem Grund. Und das ist, ja, und da kommt dann auch wieder diese gesellschaftliche Verantwortung ins Spiel, dass ich denke, Leute, die in Pharmaunternehmen arbeiten, ich hoffe jetzt mal, dass die meisten, und ich weiß auch, dass die meisten durchaus auch eine Motivation haben, wirklich die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Ne? Geht nicht von heute auf morgen und das kann auch ich mit meinem Account nicht machen und das kann auch ein Pharmaunternehmen sicherlich nicht nur machen, weil sie jetzt irgendwie einen TikTok-Account haben. Aber so alle zusammen können wir es ja zumindest in eine richtige Richtung bewegen.
Okay. Sieht man dich da mehr auf TikTok gegen Schwarz-Weiß in der Patientenaufklärung?
Also man sieht mich viel auf Instagram.
Okay, also nicht auf TikTok dann.
Oh, also ich habe heute, dachte ich auch schon wieder, boah, ich muss mal wieder einen TikTok machen, aber es ist echt so, oh.
Okay, es ist anstrengend, oder?
Ja, vor allem, vielleicht bin ich da auch, ich meine, ich bin ja selber 34, das heißt, ich bin auch nicht so die TikTok-Generation, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu alt für, um das selber so richtig abzufeiern, sozusagen. Instagram, ich liebe Reels zu machen und ich habe 1000 Ideen und das mache ich nebenbei, zack, zack. Bei TikTok, da muss ich mich echt, da fühle ich mich wie so eine alte Frau, die so, was denn das halt dann mal machen muss.
Okay, krass. Also jeder Social-Media-Kanal hat auch seine Zielgruppen und Leute, ne, die zur Identifizierung herhalten können oder sollten. Okay, vielleicht auch ein Appell an TikTok, ne, auch so an diese Regelung, ne, was wird für ein Content veröffentlicht, wie wird das verifiziert, da kommen wir dann nochmal, was wir vorhin schon geredet haben, ne, dass das schon mehr eigentlich auch überprüft werden sollte, oder, so Inhalte.
Also, ich meine, das ist natürlich ein Riesenthema, ne? Sollte
Ja,
Inhalt gut
absolut.
werden,
Ja.
sozusagen. Und die Frage ist ja auch, wo setzt dann sozusagen auch Zensur ein, ne?
Das
Also,
ist natürlich steht auf dem anderen Blatt, ganz klar.
genau, also ich geb dem Beispiel, ich selber habe die Corona-Impfung nicht gut vertragen, die zweite, und war ein Jahr lang wirklich immer wieder über Wochen hinlang bettlägerig. So, ne?
Okay.
Das ist etwas, was ich, also ich darf da auf Social Media, ich muss das immer quasi schwärzen, wenn ich im Punkt, Punkt, Punkt dieses Wort schon sage, weil ich halt so
Okay.
Gefahr laufe, ne, dass es irgendwie auch Leuten ausgespielt wird, was ich gar nicht will. Also ich bin ja nun wirklich nicht dagegen oder so, aber ich arbeite auch in Healthcare-Kommunikation und ich weiß, Nebenwirkungen von allem müssen eigentlich gemeldet und ernst genommen werden, ne? Und das ist da halt nicht passiert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mich schon frage, okay, klar könnte man jetzt sagen, ne, die verbreitet da irgendwie, sage ich mal, Schwachsinn. Und andererseits ist es aber so, okay, wir müssen irgendwie auch drüber reden dürfen, ne? Und deswegen frage ich mich, okay, vielleicht können ja doch Leute auch aus meiner Geschichte etwas ziehen und vielleicht können auch Leute etwas daraus ziehen, wenn sich jemand hinstellt und sagt, wenn du nachts Zähne knirscht, hast du ADHS, weiß ich.
Ja,
Also
okay.
wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht anfangen, selbst zu diagnostizieren. Gleichzeitig ist ein unglaublicher Wissensbedarf da und ich glaube, diese Frage, was ist los mit mir, stellt man sich ständig bei den verschiedenen Sachen. Und wenn man dann irgendwie ein paar Ansätze auf Social Media findet, ist das schon auch nicht verkehrt, wenn wir wissen, wie wir diese Inhalte zu nehmen müssen. Ne? Achtung, Zähne heißt nicht automatisch, ich habe ADHS. Nur weil Samira die Impfung nicht gut vertragen hat mit ihrer Multiple Sklerose, heißt es ja nicht, wir dürfen uns jetzt alle nicht mehr impfen lassen. Ne? Also da muss ich selber smart genug sein, das für mich einordnen zu können. Und das ist irgendwo ja eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Da zählen auf jeden Fall die Pharmaunternehmen auch mit rein, aber auch jeder Einzelne. Da zählen die Schulen mit rein. Ne? Also da zählt wirklich jeder mit rein, dass wir gebildet genug sind, das sicher zu nutzen.
Also viel Verantwortung dabei immer, ne, bei der Healthcare-Kommunikation.
Total, auf jeden Fall. Ja,
Okay. Samira, vielen Dank für deine Zeit.
ja ich habe zu danken.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.